Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Wir machen weiter mit unserem Rückblick über die Ereignisse während der letzten 100 Folgen. Hallo Walter.
Ja, es ist aber nicht nur ein Rückblick, sondern auch ein Update, Martin.
Genau.
Denn wir flechten auch die gegenwärtige Situation ein.
Ja, in der letzten Folge betrachteten wir einiges, was wir in früheren Folgen besprochen hatten. Da ist es schon interessant zu sehen, wie es sich entwickelt.
Richtig.
Aber es gibt einen Grund, warum diese Folge auf den alternativen Plattformen kommt.
Sie heißt ja auch 3 Jahre Covid-19, Impfungen und Lockdowns. Wir sollten vielleicht auch sagen, dass es nicht bei Covid-19 blieb. Es ging über zu Delta, zu Omikron und wer weiß, wozu es noch übergehen könnte.
Interessante Tage liegen vor uns. Fangen wir mit einem Gebet an. Unser himmlischer Vater, es ist ein Segen, dass du uns wieder zusammenkommen lässt. Vielen Dank dafür und jetzt bitten wir dich, dass du uns mit dem Wirken des Heiligen Geistes segnest und dass du deine Engel um uns scharst, dass sie dieses Gespräch beschützen. In Jesu Namen, Amen.
Amen.
Amen. 100 Folgen und jetzt werden wir über diese Dinge sprechen, die, nun sagen wir, in den gängigen Medien der Welt etwas zusammengestutzt sind.
Let's say somewhat curtailed in the ordinary media of the world.
Lass uns zur Abwechslung einmal versuchen, etwas offen zu sein und die Dinge so auszusprechen, wie sie sich den Menschen darbieten.
Say things as they appear. So,
lass uns darüber sprechen, was in den letzten 3 Jahren mit Covid-19 geschah. In der 3. Folge vom 22. März 2020, als diese Dinge gerade erst anfingen. Stimmt's? Sag mir bestimmte Dinge an, die passieren konnten. Und jeder sprang auf den Zug auf und sagte, wir wären Angstmacher.
Ja.
Das würde nie so kommen. Es würde nur eine kurze, kleine Turbulenz am Horizont sein und alles würde wieder zur Normalität zurückkehren.
Es ist interessant, dass einige Leute jetzt meinen, aber wir sagten euch doch, dass es wieder zur Normalität zurückfinden würde. Das war nicht so, als diese Folge ausgestrahlt wurde.
Richtig. Lass uns sehen, was wir damals sagten, und dann schauen wir, wo wir jetzt im Strom der Zeit stehen. Heute möchte ich nicht unbedingt über die Rechtmäßigkeit sprechen, obwohl wir ein oder zwei Dinge erwähnen. Ich möchte mehr darüber sprechen, was sich daraus ergibt, wohin das tatsächlich führt.
Ja.
Es gab ein Dokument, das von der deutschen Regierung herausgegeben wurde. Es wurde 2017 veröffentlicht und befasste sich aufgrund von Forschungen auf diesem Gebiet mit möglichen Epidemien und Naturkatastrophen und wie der Staat darauf reagieren sollte. Die zweite Hälfte des Dokuments befasst sich mit der Risikoanalyse und dem Schutz der Bevölkerung vor einer Pandemie durch einen Virus wie Modi SARS. Es ist wie eine Blaupause für das, was wir in der Welt heute sehen. Als nächstes kommt eine sehr interessante Kategorie mit maximalem Schaden. Und das betrifft die Wirtschaft, das, was den kleinen Mann auf der Straße angeht. Nicht notwendigerweise die großen Firmen, sondern die allgemeine Wirtschaft. Sie wird sehr stark betroffen sein. Dann werden die Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung sehr hoch sein. Das bedeutet, dass man Ungehorsam erwarten kann. Ungehorsam, aber auch Aufstände, man kann all diese Dinge erwarten. Zum Ersten wird diese Pandemie weltweit sein. Es wird eine weltweite Pandemie sein. Dann schreiben sie beispielsweise SARS-Coronavirus-Covid. Das ist doch interessant. Das liegt jetzt 8 Jahre zurück. Für mich ist auch die Dauer interessant. Das ist sehr faszinierend. Das heißt, man kann ständig mit Neuerkrankten rechnen. Und die Dauer wird wahrscheinlich eine Zeitspanne von 3 Jahren sein. Es wird eine Einschränkung deiner Grundrechte geben.
basic rights. Now here's a list that is.
Diese Liste ist faszinierend. Dein Recht auf Privatsphäre im eigenen Haus wird eingeschränkt.
Privacy in your home will also be curtailed. Furthermore,
außerdem können die Leute per gesetzlicher Verfügung beispielsweise zu einer Impfung oder anderen Maßnahmen gezwungen werden, die ihnen vorgeschrieben werden. Lass es uns mit anderen Worten ungeschönt sagen, das Leben wird sich ändern, und zwar vollständig.
Life will change completely. Well, Martin, that's what we said.
Martin, das sagten wir im März 2020 und jetzt haben wir 2022. Sie sagten damals ungefähr 3 Jahre. Sehen wir jetzt in einigen Ländern eine Herabstufung?
Ja.
Und sehen wir in anderen Ländern eine Heraufstufung?
Ja.
Also sagen einige, man muss etwas herunterkommen, wie beispielsweise Großbritannien. Andere sagen, wir müssen noch strenger werden. Das ist sehr interessant. Wir sahen in den Dokumenten, dass man sagte, dass Unruhen zu erwarten wären. Sahen wir auf der ganzen Welt Unruhen?
Ja, sehr viele.
Martin, waren das jetzt Verschwörungsideen oder stellte es sich als Tatsache heraus?
So, Martin, was this a conspiracy or did it turn out to be a fact?
Es stellte sich als Tatsache heraus. Und wenn man sich das ganze Gespräch der Folge ansieht, war es wie eine Blaupause.
Richtig. Was auch interessant ist, dass wir in der Vergangenheit sagten, wie prominente Figuren es formulierten, dass man eine gute Krise nie ungenutzt verstreichen lassen darf. Wird das jetzt das Ende davon sein? Eine Irritation für die Menschheit? Oder wurden gewisse Dinge umgesetzt, die nicht zurückgezogen werden?
Definitiv.
Deine Freiheit. Sie ist am Verschwinden.
Definitiv. Und du bist an diesen Zustand gewöhnt. Es ist erstaunlich, wie kurz das Gedächtnis der Menschen doch ist. Man kann sich gar nicht mehr an 2019 erinnern und wie anders es damals war.
Nun, Martin, wenn dem so ist und dieses Dokument, auf das wir uns damals bezogen, 2013 zusammengestellt wurde, können wir dann annehmen, dass die ganze Angelegenheit mit sehr großer Wahrscheinlichkeit geplant war?
Ich denke ja.
Gut, lass uns von da an weitermachen. Hier haben wir News 24 vom 19. Januar 2022. Johnson ruft das Ende für die meisten Covid-19-Einschränkungen in England aus. Der britische Premierminister Boris Johnson sagte am Mittwoch, dass die meisten Einschränkungen, die angewandt wurden, um die jüngste Welle der Covid-19-Pandemie zu bekämpfen, ab nächster Woche aufgehoben werden. Wir sind immer noch im Plan der Agenda, oder?
Definitiv.
3 Jahre und jetzt kommen wir dahin. Einige Länder sind noch nicht so richtig da, aber die Impfpflicht wird sehr wahrscheinlich, trotz der Aufhebung der Einschränkungen. Wenn Sie übrigens von der Aufhebung der Einschränkungen sprechen, betrifft das nur die Regierung und nicht die Unternehmen.
Ja, die dürfen damit weitermachen.
Ja. Hier haben wir einen Artikel von Business Tech, ebenfalls vom 12. Januar 2022. Europa denkt allmählich darüber nach, Covid wie die Grippe zu behandeln und den Einschränkungen ein Ende zu machen. Jeder jubelt.
Aber es ist auch interessant, dass wir im gleichen Video von 2020 Professor Wolfgang Wodak erwähnten, der sagte, er könne den ganzen Hype, der darum gemacht wird, nicht verstehen, denn es sei einfach einer Grippe sehr ähnlich.
Ja.
Wenn man jetzt seinen Taschenrechner nimmt und die prozentualen Größen ausrechnet, kommt man zu dem gleichen Schluss.
Richtig. Es ist auch faszinierend, dass über die letzten Jahre alle anderen Krankheiten scheinbar verschwunden sind und nur noch eine Krankheit in sehr großem Ausmaß da ist. Und die Totenscheine stellen ganz klar fest, was das für eine Krankheit ist. Natürlich Covid. Sagen Sie jedenfalls. Wie läuft das ab? Hier haben wir einen Artikel von der Riot Times. ebenfalls vom 11. Januar 2022. Covid-19 Politik. Führender israelischer Immunologe schreibt einen offenen Brief. Es ist an der Zeit, das Versagen einzugestehen. Das ist sehr interessant. Das hat für ziemlich viel Unruhe gesorgt. Die Wahrheit ist, dass sie hunderte Milliarden Schekel vergeblich verbrannt haben, um Einschüchterungen zu veröffentlichen, für wirkungslose Tests, für zerstörerische Lockdowns und dafür, den Lebensalltag der letzten 2 Jahre zu zerschlagen. Liest man in Professor Ehud Himrons offenem Brief an das israelische Gesundheitsministerium. Dieser offene Brief wurde auch in Europa vielfach benutzt, und zwar von sehr prominenten Wissenschaftlern, die im Bereich Virologie eine große Rolle spielen, die diesen Brief öffentlich vorlasen. Wenn wir hier unten weiterlesen, heißt es, die Geschichte wird über die History urteilen. Am Ende wird die Wahrheit immer offenbar und die Wahrheit über die Coronavirus-Politik fängt an, offenbart zu werden. Wenn zerstörerische Konzepte eines nach dem anderen kollabieren, bleibt nur noch den Experten, die das Management der Pandemie leiteten, zu sagen, wir haben euch das gesagt. 2 Jahre zu spät erkennt ihr schließlich, dass ein Atemwegsvirus nicht besiegt werden kann und dass jeglicher Versuch dazu zum Scheitern verurteilt ist. Das ist die Meinung des wahrscheinlich besten Immunologen in Israel. Und es ist eine Meinung, die auch von anderen hochrangigen Einzelpersonen geäußert wurde. Was war der Schlachtplan und warum wurde er umgesetzt? Um einen großen Reset herbeizuführen.
Ja.
Um unsere Denkweise und unsere Lebensweise zu verändern. Gab es eine virulente Grippe? Die Antwort lautet ja. Wurde damit laut dieser Experten angemessen umgegangen? Nein. Hier ist ein Cartoon aus den USA. Es heißt hier, die Medien berichten, Omikron, lauft um euer Leben. Da ist dieser riesige Feuerball und danach ist er platt. Mit anderen Worten, machen die Medien einen riesen Rummel über etwas, und zwar mit einer ganz bestimmten Absicht. Es sieht scheinbar so aus, als ob das Verwirrung gibt. Aber es ist sehr koordiniert, denn es ist ja weltweit auf internationaler Ebene.
So ist es. Wir haben es so oft gezeigt. Jeder bekannte Nachrichtensprecher und bestimmte Medienveröffentlichungen, alle hatten die gleichen Sätze und Begriffe. Immer und immer wieder. Ganz egal wo.
Hier ist ein weiterer Artikel vom 11. Januar 2022. Darin steht, die Ärztin, die Omikron entdeckte, sagt, mir wurde befohlen, diese Variante als ernstlich einzustufen. Angelique Cortez, Allgemeinmedizinerin und Präsidentin des Südafrikanischen Ärztevereinigung, reagierte bei einem Interview mit dem österreichischen Servus TV auf die Angst, Panik und totalitären Vorschriften, die wegen der Omikron-Variante eingeführt wurden, die, wie sie sagt, sehr mild sei. Kutsier, die die erste war, die die Variante entdeckte, sagte, dass 99% der Menschen, die mit ihr infiziert wurden, nur milde Symptome entwickelt hatten. Es ist ähnlich einer Erkältung oder einer Grippe. Sie offenbarte auch, dass sie unter anderem von Wissenschaftlern bedroht worden war, die ihr befahlen, nicht preiszugeben, dass die neue Variante nur milde Beschwerden hervorrufe. Sie sagten ihr, sie solle ihre Geschichte anpassen. Ich sagte dann, dass Omikron in Südafrika eine harmlose Krankheit ist und eine sehr ernstzunehmende in Europa, denn ich musste das den europäischen Politikern sagen. Nun, Martin, das ist eine interessante kleine Geschichte.
Ja, genau genommen können wir bestätigen, was sie sagte. Die Omikron-Variante wurde hier entdeckt und in der Tat wurden die Lockdowns gelockert. Alles wurde viel entspannter.
Fazit. Es gibt einen Plan und der wird gepusht. Wie sehr waren Sie gewillt, diesen Plan zu pushen? All jenen da draußen, die Verschwörung rufen, möchte ich gern daran erinnern, dass Sie am Anfang sagten, dass Sie 3 Jahre geplant hatten und die Nicht-Verschwörungsleute sagten, nein, es wird nur eine kleine Turbulenz am Horizont sein und wir werden zur Normalität zurückkehren. Werden wir jetzt zur Normalität zurückkehren?
Nein.
Wir stellten das von Anfang an fest.
Nein, nichts wird zur Normalität zurückkehren.
Nichts wird zur Normalität zurückkehren. Lass uns zu einem Interview mit einem hohen israelischen Beamten gehen, um zu sehen, was der Status quo ist.
Überraschte Sie das? Sie als einer der Top-Leute in Israel zu Impfungen, erwarten Sie, dass Impfungen die Übertragung besser verhindern würden, als Sie es taten? Wir glaubten damals tatsächlich, dass die Impfung ebenfalls die Übertragung verhindern könnte. Die Zahlen zeigten auch dahin. Wir glaubten, dass die Impfungen Übertragungen vielleicht für eine kurze Zeit verhindern könnten, aber keine lange Zeitspanne. Und deshalb ja, waren wir am Ende des Tages überrascht herauszufinden, dass die Impfungen uns nicht schützen und wir keine, wie wir es nennen, sterile Immunität hervorruft. Sind Sie jetzt der Ansicht, dass Impfpässe jetzt auslaufen sollten, weil sie in der Omikron-Ära nicht mehr relevant sind? Ja, ich tendiere schon dahin. Und ich denke, das ist noch etwas anderes. Sehen Sie, wir müssen auch in die Zukunft schauen. Wir brauchen bessere Impfstoffe, um die Übertragung zu verhindern. Sagen Sie, dass sie bald gänzlich abgeschafft werden? Ich denke, ja. Sie müssen verstehen, und das ist kein Geheimnis, der grüne Pass ist nicht unbedingt etwas, um Übertragung zu verhindern. Er ist auch etwas, um die Menschen zu ermutigen, sich impfen zu lassen. Ich möchte jetzt die politischen Aspekte des grünen Passes gar nicht anschneiden, okay? Aber das ist eine Realität. Viel von unserem Wissen über Epidemiologie, unsere Erkenntnisse dazu, immunologisches Wissen hat gezeigt, dass je mehr die Bevölkerung einem Pathologen ausgesetzt ist, umso resistenter wird sie. Denn unser Immunsystem lernt, dafür zahlt man einen Preis.
It becomes resistant because your immune system learns about. But there is a price to pay.
Jetzt ist nicht die Zeit dafür, so heißt es. Die Herdenimmunität. Ach, da haben wir sie. Mischt man Immunologie, Politik oder Gesundheitswissenschaften, dann hat man am Ende des Tages Politik. SARS-CoV-13 oder COVID-23. Wenn die nächste zuschlägt, was würden Sie anders machen? Wenn Sie die Regierung von Israel beraten, wären Sie vorsichtiger, plötzlich zu Lockdowns oder Pässen zu greifen? Ja. Das würden Sie also? Erklären Sie mir das bitte. Ja, definitiv. Ich denke, das hat man gesehen und das zeigt auch Israel jetzt. Okay, dass wir fast keine Maßnahmen haben, den grünen Pass jetzt außer Acht lassen. Wir haben keine Lockdowns, alles ist offen. Bars, Restaurants, alles. Nein, Menschen können es bekommen. Gefährdete Menschen, die sagen, ich gehe nicht raus, ich ziehe es vor, nicht rauszugehen. Ich denke, dass wir gelernt haben. Ich glaube, dass wir einen Fehler gemacht haben. Und das tut mir außerordentlich leid. Wir haben ein paar Fehler gemacht, aber nochmals, das war die Bildung. Wir hätten die Bildung nicht anrühren dürfen. Nie. Niemals. Keine Schulschließungen, solche Maßnahmen? Ganz genau. Bedeutet das dann, dass es jedermanns persönliche Entscheidung sein sollte, ob er die Impfung annimmt, um sich selbst zu schützen oder nicht? Wenn ja, sollten wir diese Art Kulturkampf gegen sogenannte Impfgegner aufhören? Gegen Menschen, die aus welchen Gründen auch immer keine Impfung haben wollten? Man hat das Gefühl, es wird zu einer Besessenheit und sie werden zu einer Art Sündenböcke, die bösen Menschen in der Gesellschaft. Jetzt, wo Omikron hier ist, soll man sie in Ruhe lassen? Ich denke, dass Impfung eine persönliche Entscheidung ist. Und ich sage das schon immer. Ich denke das wirklich.
Was sagst du dazu, Martin?
Nun, das kommt nicht von irgendwem. Das kommt vom Impfchef und Berater der Regierung.
Aber wie er schon sagte, die Politik ersetzt.
Mir gefällt, wie er es ausdrückt. Wenn man Wissenschaft und Politik vermischt, dann bekommt man Politik.
Richtig. Sie lassen das Thema Impfungen nicht fallen. Sie formen es nur um, nicht wahr?
Ja.
Als die Leute ein Problem mit Impfstoffen hatten, die man aus Föten und Tierversuchen gewann, warum sollte man die Impfindustrie nicht in eine pflanzenbasierte Ära versetzen? Wir haben einfach eine Verschiebung, richtig? Sehen wir uns an, was sie machen.
Können pflanzenbasierte Impfstoffe die Welt retten? Wissenschaftler sagen, Reis, Getreide, Kartoffeln oder Salat kann dazu verwendet werden, um Antikörper herzustellen. Es ist eine Art komplexer Vorgang, der damit beginnt, sie zu infizieren. Fremde DNA, genetisches Material, das sie umprogrammiert, dass sie mit allem anderen aufhören und nur noch ein Protein herstellen. Ein rekombiniertes Protein. Das ist das gewünschte Medikament, das sie produzieren sollen.
Nun Martin, für alle Skeptiker, man möchte nicht deren Themen zum Recht der Föten oder Tiere missachten. Jetzt haben sie einen pflanzenbasierten Plan, um diese Dinge in Pflanzen herzustellen.
Wenn jetzt zufällig ein Leck ist, etwas kaputt geht und diese Pflanzen, die man dafür hernimmt, diesen Impfstoff zu produzieren, in die menschliche Nahrungskette gelangen, könnte das eine Auswirkung haben?
Das kommt darauf an, was für eine Art Material sie herstellen. Ob es so ist wie die genmanipulierte Nahrung, die gewisse Dinge hat, die normalerweise nicht da sind. Für mich ist an der ganzen Sache interessant, es wäre möglich, die in der Zukunft zu verzehren, unbewusst oder sogar wissentlich, so wie bei genmanipulierten Nahrungsmitteln.
Ja.
Aber was interessant ist, dass sie davon sprechen, durch diese Handlung die Menschheit zu retten. Wenn wir das von dem aus beurteilen, was wir bis jetzt gesehen haben, rettete denn der ganze Hype, den man hervorrief, die Menschen? Oder war die natürliche Immunität dabei das Licht am Horizont?
Immer noch. Und sogar dieser Impfchef erwähnte sie in dem Video.
Ja. Nun, Martin, wir haben es mit etwas zu tun, von dem die Menschen sagen, dass es keine moralische Frage ist. Aber wenn du glaubst, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist, dann musst du auch glauben, dass Gott der Schöpfer deines Immunsystems ist. Ja, Dinge können schiefgehen. Aber deine beste Verteidigung ist immer noch dein natürliches Immunsystem. Dein eigener Mechanismus, mit Krankheit fertig zu werden. Die Wissenschaft und die Welt der Medizin kann ein Umfeld schaffen, in dem Heilungen stattfinden kann. Aber sie können nie heilen.
Nein.
Nur die natürliche Fähigkeit des Körpers, die durch Planung hineingelegt wurde, kann tatsächlich heilen. Die Menschen fangen gewissermaßen an, Gott zu spielen und schieben Gott beiseite, während der natürliche Weg das heraufgreift, was Gott schon zu Beginn zur Verfügung stellte. Es ist eine ideologische Sache.
Definitiv. Und das bringt uns auch wieder dazu, wie wir diese Botschaft betrachten. Für uns selbst zu sorgen und uns zu kümmern?
Richtig.
Denn dann kann man verhindern, dass solche Sachen wie das hier in den eigenen Körper gelangen. Und man kann dem Körper das ultimative Immunsystem geben, um Krankheiten zu bekämpfen.
Wessen Entscheidung ist das?
Deine eigene.
Das ist deine eigene Entscheidung, richtig? Wenn ich beispielsweise, das ist einfach nur ein Beispiel. Das soll jetzt nicht kategorisch sein, aber einfach ein Beispiel. Wenn ich für mich entscheide, ich will keine gentechnisch veränderte Nahrung verzehren, weil ich glaube, dass wir mit einem Eingriff in die innewohnende gentechnische Fähigkeit nicht verbessern, sondern abwerten. Das ist meine moralische Meinung, dass man Gott spielt und versucht, das zu verbessern, was man nicht wirklich verbessern kann. Muss ich dann von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, weil ich diese Entscheidung getroffen habe? Muss ich dazu gezwungen werden, gentechnisch veränderte Nahrung zu essen? Oder wenn ich die Entscheidung treffe, dass ich natürliche Samen verwenden möchte. Ich möchte bei meinem Anbau Samen verwenden, die nicht manipuliert wurden. Muss ich dann diskriminiert werden, weil ich so eine Entscheidung treffen möchte? Nein, es ist meine persönliche Entscheidung. Und sie hat einen moralischen Aspekt. Man kann nicht sagen, das ist Medizin und deshalb spielt Moral keine Rolle.
Nein, und man kann auch nicht sagen, das ist jetzt internationales Gesetz und deshalb musst du dich daran halten. Wenn es gegen dein Gewissen geht, gegen das, was du aus dem Schriftstudium erkennst und wobei der Heilige Geist hineinwirkt,
ja.
Wie kann dir dann jemand sagen, ja, aber das ist ein internationales Gesetz?
Das ist lächerlich. Wenn die Bibel sagt, dass dein Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist und dass du sehr darauf achten musst, wie du mit ihm umgehst, wessen Entscheidung ist es dann, wie ich mit ihm umgehe?
Deine eigene.
Ist es die Entscheidung der Regierung?
Nein.
Ist es die Entscheidung der Kirchenleitung?
Nein.
Auf keinen Fall. Es ist eine moralische Frage, ob es ihnen gefällt oder nicht.
So ist es.
Hier ist eine Folge, die wir im September 2020 machten. Wieder sollten Leute sich daran erinnern, dass wir jetzt schon 2022 haben.
Man sollte sich zurückversetzen. Man sprach vielleicht davon, die Impfungen waren aber noch nicht einmal entwickelt.
Stimmt.
Behalte das im Hinterkopf. Es sind ein paar Nachrichten herausgekommen, die darüber berichten, ob es wohl legal wäre, wenn sie uns zur Impfung zwingen.
Okay, schauen wir uns das doch an.
Während wir wetteifern, einen Impfstoff gegen Corona zu entwickeln, tauchen einige wichtige Fragen auf.
Viele Leute fragen sich, ob die Regierung Menschen zur Impfung zwingen könnte oder ob Menschen, die sich weigern, dann aus Geschäften verbannt werden und ihre Arbeit verlieren könnten. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie geimpft werden und einen Nachweis vorlegen müssen, um einzukaufen, auf Reisen oder einfach nur zur Arbeit gehen zu können. Rechtlich wäre das sogar möglich, sagte Dov Fox, Juraprofessor an der San Diego Universität. Staaten können Impfungen auf mehr oder weniger entscheidende Art erzwingen. Sie können den Zugang zu Schulen oder Leistungen oder Berufen einschränken, wenn Menschen sich nicht impfen lassen. Er kann sie zu einer Geldstrafe zwingen oder sie sogar ins Gefängnis sperren. Diese Maßnahmen wurden in anderen Ländern wie Frankreich ergriffen, aber bis jetzt noch nicht in den USA. Gerichte haben befunden, dass die Forschung medizinischer Notwendigkeit schwerer wiegt als die individuellen Rechte und Freiheiten. Professor Fox sagt, dass die Staaten Ausnahmen genehmigen würden für Leute mit legitimen medizinischen Risiken wie Schwangerschaft, aber keine Ausnahmen aus anderen Gründen. Religiöse Ausnahmen oder weltanschauliche wurden im Namen der öffentlichen Gesundheit weitgehend außer Kraft gesetzt. Rechtsexperten sagen, dass private Unternehmen die Vollmacht hätten, Arbeiter zu entlassen, die sich aus persönlichen oder religiösen Gründen nicht impfen lassen wollen. Die Firmen müssen nur zeigen, dass ihnen durch ungeimpfte Mitarbeiter beträchtliche Kosten entstehen könnten.
Das ist doch interessant.
Ja, und ernst.
Ja, ein ernstes Thema. Also jetzt bewegen wir uns langsam von einem reinen Gesundheitsthema zu einem, das auch die Werte betrifft. Und wir müssen untersuchen, ob und wie sehr das die Werte angreift.
Und auch, wer darüber entscheidet, ob es moralisch ist oder nicht.
Ja, wer dahinter steckt.
Wenn Sie sagen, es ist moralisch, dann müssen Sie es für das Allgemeinwohl machen, wie wir es schon oft gehört haben.
Wer sind überhaupt diese Sie? Ja, wer sind Sie? Es wird alles sehr spannend.
Dieser Juraprofessor, er war doch Juraprofessor, er sagte, es wiegt schwerer als deine persönliche Freiheit.
Ja.
Wenn es für die Allgemeinheit ist.
Ganz genau. Martin, wurde das Realität?
Leider ja.
Okay. War es also eine Verschwörungstheorie oder eine Tatsache?
Es war definitiv eine Tatsache. Und ich stehe immer noch zu dem, was ich damals sagte.
Ich auch. Wir sagten das von Anfang an. Und wir sagten, dass es kommen würde. Die Leute entgegneten darauf, das ist Angstmacherei.
Wir hatten sogar Zeitschriften, die Artikel gegen uns schrieben.
Richtig. Jetzt ist das eine allgemeine Tatsache. Lass uns zurückgehen zum 16. Januar 2022. Novak Djokovic soll nach verlorenem Einspruch wegen seines Visums aus Australien deportiert werden. Hier ist ein Mann, der sehr starke Überzeugungen bezüglich seiner Ernährung hat und dazu, was in seinem Körper hinein darf und was nicht. Er wurde von der australischen Regierung die sehr drakonische Vorschriften erlassen hat, wegen dieser Überzeugung bestraft. Vorschriften, die meiner Meinung nach an Geschehnisse in Europa denken lassen. Diesen Pfad zu bestreiten, ist sehr gefährlich. Aber wir stellten damals schon fest, dass das, was dort geschieht, in völliger Übereinstimmung mit jesuitischem Denken ist.
That which happened there is absolutely in line with Jesuit thinking.
Exactly. Genau, dort wird es ausprobiert.
Das ist ein Versuchsfeld. Gibt es einen religiösen Aspekt dabei?
Definitiv.
Aber das merken die Menschen nicht. Sie sehen es als rein säkuläres und medizinisches Thema.
Sie harren darauf, dass es ein bisschen besser wird. Sobald es sich ein wenig entspannt, sagen sie, schau, es wird schon wieder besser werden. Dabei merken sie nicht, wie sich die Welt verändert hat.
Martin, so funktioniert das. Falls es geplant ist, wobei wir definitiv sehen können, dass es Protokolle gab, die bis aufs i-Tüpfelchen befolgt wurden, können wir daraus schließen, dass es geplant war. Warum wurde das geplant? Um die Gesellschaft zu verändern. Nicht nur, um die Gesellschaft zu stören. Wir kommen an den Punkt, an dem diese Dinge Pflicht werden, wobei deine persönlichen Freiheiten dahinschwinden und deine persönlichen Entscheidungen hinterfragt werden oder dir etwas gegen deine persönlichen Entscheidungen aufgezwungen wird. Es gibt also eine Agenda und wir bewegen uns in eine Richtung. Wenn es zu heiß wird, dann entspannt man etwas. Und dann bringt man es wieder hinein. Und dann entspannt man wieder, bis sich die Leute daran gewöhnt haben. Sobald sie sich daran gewöhnt haben, kann man zur nächsten Phase übergehen. Es ist so wie mit dem Frosch und dem heißen Wasser. Man lässt es wärmer werden. Wie drakonisch werden sie? Jetzt gehen sie in Restaurants und verhaften Leute, die ihren Pass nicht dabei haben. Obwohl wir doch gerade von einem Top-Immunologen hörten, dass das ein Haufen Unsinn ist und zurückgenommen werden sollte. Sehen wir uns das nächste an.
Sie können sie doch nicht verhaften. Warum wird sie verhaftet? Warum wird sie einfach so verhaftet?
Das ist doch lächerlich.
Ich sagte Ihnen schon, dass Sonnenbaden kein notwendiger Grund ist, das Haus zu verlassen. Ich möchte Ihre Personalien, denn ich vermute ein Vergehen. Sie müssen mir Ihre Personalien geben, okay?
Okay.
Wir werden dem nachgehen. Für mich ist Sonnenbaden nicht notwendig. Meine Herren, sehen Sie das genauso? Ja, ich stimme zu, dass die Ausdehnung der öffentlichen Gesundheit wahrscheinlich etwas weit gehen könnte. Glauben wir, dass die öffentliche Gesundheitsvorschrift das normale Gesetz verdrängt? Okay, wir diskutieren mit Ihnen keine weiteren Gesetzpunkte. Wir handeln nach der öffentlichen Gesundheitsorder. Sie dürfen aus notwendigen Gründen draußen sein. Sie befinden sich in einer Hotspot-Zone des Covid-Virus. Leider müssen wir das durchsetzen. Sie dürfen nur mit triftigem Grund draußen sein. Am Strand liegen und Sonnenbaden ist kein triftiger Grund, um draußen zu sein. Wir verfolgen das weiter, ob Sie damit eine Straftat begehen.
My sister's arrested for shopping for food with no mask. And there's people walking around with no mask. Look at this. Just because my sister's not wearing a mask.
No, I was just saying, it's not a part of the law to wear a mask.
Look at this.
Es besteht kein Zweifel, dass die angewendeten Maßnahmen ziemlich drakonisch sind.
Ja, wie in einem Kinofilm.
Ja, es ist wie ein Science-Fiction-Film. Aber England sagte gerade, ihr müsst sie nicht mehr tragen. Es gab ja sowieso schon von Anfang an zahlreiche Stimmen, dass es hunderte von Veröffentlichungen gab, die sich mit der Schädlichkeit der Masken befassten und nicht eine einzige Veröffentlichung bot einen guten Grund dafür, eine Maske zu tragen. All diese Themen gab es schon in der Vergangenheit. Wir finden sie in der Geschichte. Hier ist ein Artikel aus Vision News. Gesundheitsausweise waren schon früher in Gebrauch. Im Nazi-Deutschland wurden sie herausgegeben, um die Bevölkerung sicher zu erhalten. Gesundheitspässe. Und in der Vergangenheit zwangen sie Leute ebenfalls, Masken zu tragen. Das ist etwas, was die Geschichte hindurch da war.
Man kann es sogar in der frühen Geschichte finden. Sklaven wurden gezwungen, Masken zu tragen.
Ja.
Das ist eine Methode, um deine persönliche Identität nach außen zu verringern. Was sind also die Vorteile für die Gesundheit?
Null.
Wer sind also diejenigen, die diese sogenannten Vorteile für die Gesundheit bewerben? Nun, diejenigen, die für die Einsetzung der Vorschriften und Regeln verantwortlich sind, wie die Beamten vom CDC, Fauci. Wir zeigten ihre jesuitischen Verbindungen und wir schämen uns nicht dafür, dass wir das taten.
Alle von ihnen, der Direktor des NIH, sie alle.
Das machte man schon in der Vergangenheit. Und damit kann man den Gehorsam einer Bevölkerung prüfen.
Dort war ein Land, jetzt ist es weltweit.
Hier ist ein anderer Artikel von den deutschen Wirtschaftsnachrichten. US-Lebensmittelbehörde liefert erste Daten zu Nebenwirkungen von Pfizer-Impfstoffen. Die US-Lebensmittelbehörde FDA will sich für die Veröffentlichung der umfangreichen Dokumente, auf denen die Zulassung des Pfizer-Impfstoffs basiert, bis zum Jahr 2076 Zeit lassen. Martin, lass uns hier kurz innehalten. Sie wollen sich bis zum Jahr 2076 Zeit lassen. Was sagt ihr das?
Normalerweise sagt mir so etwas, dass jemand nicht möchte, dass das herauskommt.
Sie möchten zumindest 50 Jahre, um ihre Probleme zu beheben.
Jeder, der jetzt lebt und vielleicht unbequem laut werden könnte, ist bis dahin weg.
Das heißt doch, dass sie unverblümt sagen, wir machen, was wir wollen und machen werden. Und von dieser Generation lassen wir uns nicht in unsere Pläne pfuschen.
Ganz genau. Und niemand wird uns aufhalten.
Das ist die arroganteste Aussage, die man sich nur vorstellen kann. Wenn Aussagen wie diese getroffen werden, fürchte ich, dass man annehmen muss, dass es dabei Hintergedanken und eine weitere Agenda gibt. Nach aktuellem Stand wird die FDA die Dokumente erst in 55 Jahren vollständig geliefert haben. Die meisten Leute, die sich mit dieser Diskussion befassen, werden doch bis dahin gestorben sein.
Oder die Erinnerung daran wird verschwunden sein.
Die Behörde argumentiert, dass die Unterlagen zunächst überprüft werden müssten, um vertrauliche Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse von Pfizer oder BioNTech zu entfernen, sowie persönliche Daten von Patienten, die an klinischen Versuchen teilgenommen haben. Nun, die Informationen, die wir von Patienten bekommen, die an den Studien teilnahmen, sind genau genommen ziemlich verstörend. Und die Leute sagen, das ist Verschwörungstheorie. Aber Martin, das sind doch sehr prominente Ärzte, Wissenschaftler und Anwälte, die mit diesen Nachforschungen zu tun haben. Und das will man für mehr als eine Generation unter dem Teppich halten?
Es ist doch interessant, dass das bei allen Themen von großem öffentlichen Interesse so ist, dass es Jahre dauert, bis die Schriftstücke herausgegeben werden. Die Ermordung von Kennedy. Das wollen sie jetzt zumindest tun. Die Dokumente dazu wurden aber noch nicht herausgegeben. Die Dokumente der NSA zu UFOs, die sie herausgeben wollen, aber erstaunlicherweise kommt nichts, wie sie das alles einfach zurückhalten können. Und wenn man dann mal jemanden bekommt, wie bei WikiLeaks, wird man eingesperrt. Die werden für den Rest ihres Lebens eingesperrt.
Richtig. Lass es uns ungeschönt sagen. Etwas stinkt im Staate Dänemark. Das ist nur so ein Sprichwort. Lassen wir das arme Dänemark aus dem Spiel. Wenn wir uns betrachten, was in der Welt geschieht, wie viele Prominente sind währenddessen verschwunden oder sind mysteriös gestorben? Und die meisten, die verstarben, wurden als Covid-Todesfälle bezeichnet oder irgendwie anders umgebracht.
Und sie widersetzten sich auch dem Narrativ.
Es ist interessant, dass diejenigen, die sich dem Narrativ widersetzen, quasi dieses ernstzunehmende Damoklesschwert über ihren Köpfen hängen haben. Bekannte Ärzte, die starben, Dr. Domenico Biscardi aus Italien, Dr. Giuseppe De Donno aus Italien, Dr. Andreas Noack aus Österreich und dann Dr. Raymond Obosamim aus den USA. Sie alle starben. Es gibt noch viele andere. John Magufuli, Präsident von Tansania. Diese Leute widersetzen sich den Anweisungen. Hamed Bakayoko, der Premierminister der Elfenbeinküste. Ambrose Dlamini, Premierminister von Swasiland. Und Pierre Nkurunziza, der Präsident von Burundi. Sie alle starben. Andere starben durch Anschläge, wie der Präsident von Haiti. Es gab zumindest Anschläge auf ihre Leben, wie beim Präsident von Madagaskar. Das ist sehr interessant. Ich bin sehr traurig darüber, dass diese prominenten Ärzte einfach alle verschwunden sind. Dabei haben wir beispielsweise Mullis noch gar nicht erwähnt.
Ja, Gary Mullis.
Der ebenfalls plötzlich verstarb. Diese Leute waren äußerst gesund und nahmen kein Blatt vor den Mund. Jetzt sind sie weg. Und niemand sagt irgendetwas darüber. Dr. Raymond Obomsawin war ein Sieben-Tags-Adventist. Er war im Bereich Immunologie ein sehr bekannter Wissenschaftler. Und er hatte ein paar sehr wichtige Dinge zu sagen. Er war ziemlich direkt. Er war sehr fit. Er war jünger, als ich es bin. Er hatte einen sehr gesunden Lebensstil. Und er war beteiligt an Nachforschungen und an dieser sehr großen Ermittlung, die stattfand, auch bei Klagen vor Gericht, die beispielsweise mit Rainer Füllmich stattfinden. Er hatte ein paar sehr wichtige Gespräche mit ganz hohen Beamten, die ermittelten, was es mit dieser Covid-Krise auf sich hat. Und innerhalb einer Woche, nachdem ihm sehr wichtige Dokumente übergeben worden waren, starb er. Er wurde als Covid-Tod bezeichnet. Das Interessante dabei ist, dass es nicht einmal erlaubt wurde, eine Autopsie durchzuführen, Martin. Es wurden keine Untersuchungen erlaubt. Und die Symptome, die er hatte, waren ganz anders.
Ja.
Martin, ich möchte jetzt nicht zu verschwörerisch klingen, aber persönlich glaube ich, dass er eines Tages einen roten Saum an seinem Kleid der Gerechtigkeit tragen wird. Dafür, dass er dafür aufstand, was er für seine moralische Pflicht hielt. Und das Gleiche gilt für alle andere, die mutig genug waren zu sprechen. Sehen wir uns ein paar Beweise an, über die Raymond sprach und die ebenfalls in diesen Gerichtsfällen von öffentlichem Interesse genutzt werden, die die Nürnberger Prozesse widerspiegeln. Zwingende Beweise einer orchestrierten Bevölkerungsreduktion, tödlichen Ausgang erreichend. Der frühere Vizepräsident von Pfizer, Dr. Maididen, zieht den Schluss, dass der durch Fires berichteten Beweise auf nur 5% der Impfjargen weisen, die genau genommen mit allen Todesfällen in Verbindung gebracht werden. Das ist eine sehr interessante Aussage. Nur 5% der Jargen sind verantwortlich für die vielen, vielen Nebenwirkungen und Todesfälle. Da kommt auch die Frage auf, ob einige der Jargen nicht anders als Placebos sind. So etwas wäre eine so diabolische Sache, dass es das Vorstellungsvermögen übersteigt. Sehen wir uns die Evidenz dafür an. Diese Todesfälle kommen definitiv nicht zufällig vor. Es liegt ein Muster einer stillen Zeitspanne zwischen den jeweiligen tödlichen Jargen vor. Das bezweckt eindeutig die grundlegende Einrichtung. Er bemerkte außerdem, dass die Pharmaunternehmen in einem koordinierten Wechselspiel handeln, sodass sie sich nicht gegenseitig ins Zeitfenster für die Verabreichung der jeweiligen tödlichen Jargen geraten. Wenn die Firma A tödliche Jargen ausgibt, geben Firmen B und C nur harmlose Jargen heraus. Es ist absolut unmöglich, dass das ein Zufallsereignis ist und bietet unmissverständlich den Beweis für orchestrierten Mord. Das ist eine ungeheuerliche Aussage des früheren Vizepräsidenten von Pfizer. Das ist wirklich etwas, das die Erde erschüttert. Und dann natürlich wird die Welt schreien, Verschwörungszeug, das ist nicht wahr. Aber mit wem haben wir es hier zu tun?
Das ist keiner aus irgendeinem Hinterhof.
Richtig. Wie haben sie herausgefunden, dass das der Fall ist? Das wäre mehr als nur der Aufbau einer Grundlinie. Das wäre koordiniertes Bemühen, um zu sehen, wie weit das eingeführt werden kann, während man die Öffentlichkeit ruhig hält. Das heißt, wenn 90% der Bevölkerung keine größeren Nebenwirkungen haben, sind sie willens, alle anderen als eine Art Hysterie abzuschreiben.
Ja, weil es auch nicht in den Nachrichten kommt. Aber das lässt mich an etwas denken. Wenn man zurück zum Zweiten Weltkrieg geht, bin ich mir sicher, wenn man in jenen Tagen in Deutschland oder einem dieser Länder lebte, dass jeder, der etwas wie das hier herausbrachte und den Leuten damit sagte, dass das Nazi-Regime mit einigen Dingen beschäftigt war, als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wurde. Und die Zeit zeigte, dass sie es nicht waren.
Richtig. Das ist eine ungeheuerliche Anklage. Es könnte auch erklären, warum Menschen, die das studieren, in Schubladen gesteckt werden. Warum sonst gäbe es eine so umfangreiche Zensur?
And why there would be such a large-scale censoring activity.
Lass uns ein paar Beweise ansehen, die sie dafür haben. Hier ist eine ganz wichtige Grafik. Nebenwirkungen einschließlich Tod von Pfizers 9500 Jargon 2021 in den USA. Die Schädlichkeit unterliegt nicht dem Zufall, sondern ballt sich in Sequenzen in Clustern. Die Toxizität nimmt jeweils zu, erreicht einen Höhepunkt und nimmt auch schrittweise linear mit der Zeit ab. Wenn man das sieht, hat man hier unten die Grundlinie. Und dann hat man diese Spitzen und sie sind in Clustern geballt.
Todesfälle.
Ja, das umfasst Todesfälle und Nebenwirkungen. Hier haben wir so eine Zusammenballung. Hier eine größere und dazwischen Perioden, in denen es ruhig bleibt. Hier hat man eine weitere Zusammenballung. Wieder ein Cluster und noch einen und noch einen und noch einen. Das ist sehr eigenartig. Das würde man so nicht erwarten. Ist es nur der ehemalige Chef von Pfizer oder haben auch andere dieses Thema näher untersucht? Lass uns die Informationen ansehen, die Rainer Füllmich zusammengetragen hat und die er auch bespricht. Lass uns hören, was Rainer Füllmich und Wolfgang Wolczak dazu zu sagen haben, und vergiss nicht, dass das prominente internationale Gerichtsfälle sind.
Wir dachten, dass es vielleicht nicht genug Beweise gäbe. Wenn man sich die Gesamtheit der Beweise ansieht, gibt es mehr als genug Beweise. Doch zeigt eine Präsentation, die von Dr. Mike Yeadon erst kürzlich gehalten wurde und die Sie sicher kennen, präzise, wie Sie diese verschiedenen Chargen nutzen, um ein Experiment in einem Experiment zu haben, um auszuprobieren, welche Dosis nötig ist, um tödlich zu sein. So sieht es jedenfalls aus, um Menschen zu töten oder sie zu Krüppeln zu machen. Es stimmt nicht, dass in jeder Spritze das gleiche Zeug drin ist. Und wir haben sehr handfeste Beweise, dass die Chargen unterschiedlich sind, anders aussehen und eine andere Wirkung haben. Man kann hier 9500 verschiedene Chargen sehen und hier an der Grundlinie sieht man, dass lange nichts passiert. Aber bei einigen Chargen sieht man, dass sehr wohl etwas passiert. Und das hat man hier. Toxizität, die sich in Todesfällen ausdrückt. Es ist in einigen Fällen mehr als 3000 Mal so toxisch als hier an der Grundlinie. Dann hat man Chargen, die 2500 Mal so toxisch sind wie die Grundlinie. Und zwischen den einzelnen Anhäufungen von Todesfällen herrscht Ruhe. Da passiert nichts. Das Fazit sieht so aus. Obwohl es ziemlich eindeutig ist, dass einige Chargen zumindest oberflächlich harmlos auszusehen scheinen, vielleicht ist es ja eine Salzlösung. Das wissen wir nicht. Ja, schon, aber andere sind es nicht. Das fand Mike Yeadon heraus. Es besteht eine Chance von 1 zu 200, dass man einer dieser gefährlichen Chargen erwischt. 1 zu 200.
All right, let's just recap there, Martin.
Gut. Lass uns das kurz zusammenfassen, Martin. Wenn das so ist, gibt es eine sehr genau umschriebene Agenda, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Wenn sie dann etwas locker lassen und sagen, okay, lass uns die Sache etwas entspannen. Also, ich sah ein anderes Video. Dort brachten sie einen sehr interessanten Punkt, nämlich, dass sie jetzt die ganze Notfallgesetzgebung zurückfahren können, weil sie in der Zwischenzeit die Vorschriften und Regeln in die allgemeinen Gesundheitskriterien des Landes eingebettet haben. Sie brauchen die Notfallverordnungen gar nicht mehr, weil sie schon Gesetz sind, und zwar in den normalen Gesundheitsrichtlinien für ein Land. Also scheint es so auszusehen, als ob eine Entspannung da ist, aber es ist keine Entspannung.
So it seems as if there is a relaxing. But there is no relaxing.
Deine persönliche Freiheit und Entscheidungsfreiheit wurden völlig beschnitten, sodass sie sogar zur Normalität zurückkehren können.
Sie können es so aussehen lassen, als ob es zur Normalität zurückkehrt. Aber es kann nie zur Normalität zurückkehren. Nicht nur das. Sie werden es in neue Katastrophen eskalieren lassen. Diejenigen, die uns kritisieren wollen, tun gut daran, sich an das zu erinnern, was vor schon fast 3 Jahren gesagt wurde und wo wir jetzt stehen. Und lass uns hier gleich kategorisch sagen, dass die nächsten Dinge sogar noch schlimmer werden. Wir wissen nicht, was für Szenarien das sein werden. Eines wissen wir aber, sie werden es mit dem Klimawandel verknüpfen.
Definitiv.
Wenn wir mehr Katastrophen auf der Klimaagenda haben, wenn man sich betrachtet, was jetzt in den Vereinigten Staaten passiert, seltsame Lichter, die über den Himmel fließen, Feuer, wie es sie nie zuvor gegeben hat, das noch von so starken Winden angefacht wird, wie sie noch nie aufgezeichnet wurden, Vulkanausbrüche und so weiter und so weiter. Wir steuern auf eine Riesenkatastrophe zu. Dazu wird noch von Kriegen gesprochen und die Kriegsgerüchte. Truppen, die an den Grenzen der Ukraine zusammengezogen werden. Der mögliche Konflikt mit Taiwan. Die Allianz zwischen Russland und China. Der Widerstand der NATO. All das ist schon im Geist der Weissagung vorhergesagt. Wir werden eine Eskalation sehen, wie es sich die Menschheit nicht vorstellen kann. Weil das mit biblischer Prophetie verknüpft ist.
Da stimme ich dir zu.
Und wenn man das trennen will, verpasst man den Anschluss. Religiöse Führer, die das trennen, verpassen den Anschluss und die Gelegenheit, der Menschheit die letzte Warnungsbotschaft zu bringen.
Das ist so wichtig. Das ist die beste Gelegenheit, jedem das Evangelium zu bringen.
Ja.
Und jetzt versäumen wir sie, weil wir lieber sagen, ach, nur eine kleine Turbulenz, wir kehren zurück zur Normalität.
Richtig. Pandemie, die mit dem Klimawandel verknüpft wird. Martin, das sagten wir ebenfalls und es findet schon statt. Lass uns sehen, was wir im Juli 2020 sagten.
Es gibt deutliche Verbindungen zwischen Covid-19 und der Klimakrise. Also für mich persönlich sind die so klar wie Matsch. Wo ist die Verbindung? Außer man denkt, dass die Natur gerade einen Anfall hat, wie der Papst meinte. Nein, sie wollen, dass man das glaubt, dass es eine Verbindung gibt, damit sie von einem Aspekt zum nächsten gehen können. Die eine Seite sagt, wir müssen den Sumpf trockenlegen und neu anfangen. Die anderen sagen, nein, die Sumpfphilosophie ist der Neustart. Also brauchen wir diesen Reset. Beide Seiten wollen den Reset, also wird es einen Reset geben. Und es wird uns betreffen, nicht wahr? Gemäß der Bibel positiv oder negativ?
Negativ.
Muss es sein, oder?
Für die Menschen, die die Gebote halten.
Die Covid-19-Krise hat uns gezeigt, dass unsere alten Systeme nicht mehr geeignet sind für das 21. Jahrhundert. Jetzt ist es an der Zeit, ein historischer Moment, nicht nur um das Virus zu bekämpfen, sondern um das System zu gestalten nach den Bedürfnissen des Post-Corona-Zeitalters. Die Covid-19-Pandemie verursacht Menschen enormes Leid und wirtschaftliche Not. Der mikroskopisch kleine Virus hat ganze Länder und deren Volkswirtschaft geschlossen. Damit hat es uns die Zerbrechlichkeit gezeigt, die große Teile unserer Welt charakterisiert. Aber diese Zerbrechlichkeit ist nicht nur auf das Gesundheitswesen beschränkt. Unkontrollierbarer Klimawandel, untragbare Ungleichheit und die Gesetzlosigkeit im Cyberspace sind alle Warnsignale, die wir beachten müssen. Der große Reset anerkennt, dass diese menschlichen Tragödien ein Weckruf sind. Wie Sie richtig sagten, ist es zwingend notwendig, dass wir unsere Welt neu vorstellen, neu aufbauen, neu entwerfen, neu beleben und neu ausbalancieren. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen den Erwartungen entsprechen, die wir geschaffen haben, und wir werden es tun. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Einführung zur großen Reset-Initiative.
Die andere Seite vielem, wovon diese Person gerade gesprochen haben, völlig widersprechen. Und sie sträuben sich dagegen mit jeder Faser ihres Wesens. Wir sehen, dass die mit der religiösen Denkweise diese Covid-Impfgeschichte nicht glauben. Sie sagen, das ist ein Mittel, um die Weltbevölkerung zu reduzieren. Wir wollen kein Diktat oder eine Beschneidung unserer Freiheit. Da haben wir den Nord-Süd-Konflikt. Und die Menschen warten auf den Erlöser, der sie da rausbringt. Wir wollen nichts damit zu tun haben.
Ja, sie warten auf den Befreier vom Südkönig.
Und sie geben dem Erlöser einen Namen. QAnon. QAnon wird der Befreier.
QAnon sind Teil der anonymen Menschen.
Die wollen das nicht. Also Q. Wer ist der König von Mana? Wer ist Q? Sind die real? Welche Möglichkeiten bestehen für diese Erlöser? Wir haben schon darüber gesprochen. Es ist irrelevant.
Ja,
man muss den Filter anwenden. Und alles muss mit diesem Filter übereinstimmen. Das ist unsere Bibel. Wohin bewegen wir uns? Wir bewegen uns zur Synthese hin. Und dabei werden alle Ideologien, alle Nationen gegen Gottes Volk sein. Dahin bewegen wir uns. Wir können uns für keine Seite entscheiden.
Also, wenn beispielsweise der Nordkönig, wie wir aus der Bibel wissen, schließlich den Südkönig besiegen wird, also der Sumpf ausgetrocknet ist, wird man sich sehr freuen, weil der Südkönig vom Nordkönig besiegt wurde. Aber der Nordkönig ist immer noch gegen Gottes Volk.
Genau. Kann man sich für eine Seite entscheiden? Aber wenn man biblische Prophetie nicht versteht, wird man in eine der beiden Ideologien hineingezogen werden. Das sagten wir 2020. Jetzt muss die Covid-Krise, die gewissermaßen diese Spaltung schuf, allmählich in den Hintergrund treten und von einer anderen Krise ersetzt werden, nämlich der Klimakrise, damit diejenigen, die sich gegen die eine stellen, mit der anderen auch an Bord gebracht werden können. Die Gesetzgebung ist schon an Ort und Stelle. Sie brauchen sie, um damit machen zu können, was immer sie wollen. Sie haben einen schönen Schlachtplan für eine Synthese herausgebracht.
Wie du schon damals sagtest, spielt es überhaupt keine Rolle, wer dabei die Führung innehat. Ob links oder rechts oder wer auch immer.
Lass uns das Rad der Geschichte ein Stück zurückdrehen. Wer fing diese ganze Impfgeschichte an? Das war Donald Trump. Wer hat es zum Exzess getrieben? Das war Joe Biden. Das ist ein Spiel, das sie spielen. Jetzt hat man diese Spaltung in der Menschheit. Lass uns einfach das Feindbild wechseln und auch den Schlachtplan und dabei sicherzustellen, dass es ja keiner sieht. Kann das durch Menschen gemacht werden? Auf jeden Fall. Was sagte dieser Mann von der Ölförderfirma? Wenn man diese 30 Watt oder was auch immer in den Boden einbricht, kann man sehen, wo all die Ölschichten und all diese Schichten sich befinden. Aber wenn man Tausende und Abertausende und Millionen von Watt einbringt,
schafft man Erdbeben, schafft man Katastrophen. Man kann machen, was man möchte. Wir haben die Fähigkeit zu manipulieren. Noch einmal, wie viel davon real ist und wie viel davon nicht real ist, ist letztendlich irrelevant. Was wird dabei herauskommen, ist doch die Frage. Wir müssen uns auf das Klimathema zubewegen. Und sobald man sich auf das Klimathema zubewegt, kommt man in den Bereich von Laudato Si. Nun, Martin, wer ist da Federführer?
Das erste Tier aus Offenbarung.
Aha. Ist es nicht faszinierend, dass das Papsttum jetzt, wenn wir uns hier unterhalten, alle Gewerkschaften versammelt, um die Umsetzung von Laudato Si im großen Stil zu besprechen?
To discuss the full-scale implementation of Laudato Si.
Das kommt nicht überraschend.
Das ist keine Überraschung?
Nein.
Ist in diesem Dokument die Sonntagsgesetzgebung eingeschlossen?
Definitiv.
Sagten die Gewerkschaften nicht schon, dass sie das tun wollten? Dass sie diesen freien Sonntag wollen?
Ja.
Wird es mit Unglücken, Kriegsgerüchten und Katastrophen in Verbindung stehen?
Hundertprozentig.
Ist alles schon an Ort und Stelle?
Wir sind da.
Ist es biblisch?
Lies die Bibel.
Warum wollen Menschen es dann zu einer politischen Sache machen?
Weil sie sich an diese Erde klammern.
Nun, Martin, was Klaus Schwab betrifft, weiß ich nicht genau, wie ich antworten kann, ohne schmunzeln zu müssen. Denn, weißt du, sie spielen dieses schöne Spiel, guter Bulle, böser Bulle. Diese Geschichte. Klaus Schwab scheint das böser Bulle-Image verpasst bekommen zu haben. Martin, ist er nur der veraltete Leiter des Wirtschaftsforums oder steckt doch mehr dahinter? Sehen wir uns ein paar Dinge an. Schwabs Global Young Leader. Brutkasten für den großen Reset. Wie kommt es, dass mehr als 190 Regierungen weltweit letztlich auf fast exakt gleiche Weise mit der Covid-19-Pandemie umgehen? Mit Lockdowns, Maskenpflicht und Impfausweisen, die jetzt überall Alltag sind. Die Antwort darauf könnte in der Schule für Global Young Leaders liegen. Schon 1992 gründete Schwab eine ähnliche Einrichtung, The Global Leaders for Tomorrow's School, die als Young Global Leaders 2004 neu gegründet wurde. Sehen wir uns an, wer dort lernte. Wer diese Schule besuchen möchte, muss sich für die Aufnahmen bewerben und unterliegt anschließend einem rigorosen Auswahlverfahren. Mitglieder der allerersten Klasse waren 1992 schon viele, die später wichtige liberale Politiker werden sollten, wie etwa Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, Gavin Newsom, Peter Buttigieg, Emmanuel Macron, Jeff Bezos, Bill Gates. Ist das nicht interessant?
Ich denke, dass es etwas mehr als nur interessant oder nur Zufall ist.
Das ist keine Verschwörungssache.
Nein, das ist Realität. Man kann es ja nachprüfen.
Das ist Realität. Sie können die Sache selbst nachforschen. Das sind diejenigen, die jetzt das Sagen haben. Ist deren Einflussbereich jetzt klein oder groß?
Er ist groß und das zeigt nur, was wir schon immer sagten. Alles hängt miteinander zusammen.
Die Art und Weise, wie sie damit umgehen, wenn die Dinge, die wir vorher angesprochen hatten, tatsächlich wahr sind, Martin, dann ist das das Endspiel.
Das muss es sein.
Es ist das Endspiel. Inwieweit können wir wissen, dass das der Fall ist? Das ist ein sehr interessantes kleines Video, in dem einer der Parlamentarier im holländischen Parlament sich den Premierminister vorknüpft. Und ich denke, dass er das ziemlich gut macht. Hören wir doch rein.
Einer dieser Globalisten ist Klaus Schwab, Gründer und Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums. Er schrieb auch ein Buch mit dem packenden Titel Covid-19, der große Reset. Meine Frage an den zurückgetretenen Premierminister lautet: Wie beurteilt er den Inhalt dieses Buches?
Herr Präsident?
Ich kenne das Buch nicht, Vorsitzender.
Frau Vorsitzende, ich kenne dieses Buch nicht. Zudem möchte ich Mr. Van Meyeren raten, nicht allzu weit in diese Verschwörungstheorien zu gehen. Ich schaue mir die auch auf YouTube an und denke, es ist faszinierend, wie sie erklären, dass der 11. September nicht stattfindet oder alles anders war. Alles nett zusammengestellt, aber im Allgemeinen sind das Verschwörungstheorien.
Mr. Van Meyeren?
Es überrascht mich, dass die erste Frage, die ich seit meinem Amtsantritt an Herr Rutte stelle, wozu ich Ihnen gratuliere. Danke, aber es überrascht mich, dass meine erste Frage mit einer Lüge beantwortet wird. Denn ich halte in meiner Hand einen Brief vom 26. November 2020. Es ist ein Brief von Herr Rutte an Herr Klaus Schwab, in dem er sich bei ihm für das Zusenden des Buches bedankt und es eine hoffnungsvolle Analyse für eine bessere Zukunft nennt. Möchte Herr Rutte in seinen Erinnerungen kramen? Das liegt erst 6 Monate zurück. Ich weiß nicht, wie lange Ihre Erinnerungen aktiv bleiben, aber es ist wahrscheinlich immer noch möglich, das auszugraben, um meine erste Frage noch einmal zu beantworten, aber diesmal bitte ehrlich. Nun, die ehrliche Antwort ist, dass es ein netter Brief war. Einer, in dem man, auch wenn man das Buch nicht von Anfang bis zum Ende lesen kann, trotzdem etwas Nettes an den Absender schreibt. Nun, dann sagt der Premierminister, dass er nicht mich anlügt, sondern Herrn Klaus Schwab. Dann möchte ich direkt dazu noch eine Frage stellen. Herr Klaus Schwab plädiert in seinem Buch dafür, unsere Welt neu zu starten und unsere nationale parlamentarische Demokratie mit einer globalen Technokratie zu ersetzen. Er plädiert auch für ein Ende des Privateigentums. Also ist Herr Rutte sich offensichtlich nicht einmal bewusst, dass er das eine hoffnungsvolle Botschaft für eine bessere Zukunft nannte. Wie kann Mr. Rutte eine valide Beurteilung zu einem Buch geben, das eine neokommunistische Botschaft hat, wenn er das Buch nicht einmal gelesen hat?
Danke, Herr Ministerpräsident.
Klaus Schwab ist der Gründer des Weltwirtschaftsforums. Der Mann hat sein ganzes Leben in den Dienst einer Zusammenkunft des Privatsektors, der Politik und der Nichtregierungsorganisation gestellt, um einen Dialog darüber anzustoßen, wie man die Welt nach vorne bringen kann. Ich habe den allergrößten Respekt vor ihm. Ich stimme nicht in allem mit ihm überein. Ich las ein anderes Buch von ihm über die 4. industrielle Revolution. Das gefiel mir sehr gut, aber nicht dieses Buch. Also ja, ich habe großen Respekt vor Professor Klaus Schwab und sein Lebenswerk mit dem Weltwirtschaftsforum, das, wie ich denke, von großer Wichtigkeit ist, als eine Plattform der Begegnung, wo viele junge Leute die Chance bekommen, mit großen Themen konfrontiert zu werden, was das Klima, den umweltbedingten Wandel, den Wandel im Energiebereich angeht, einschließlich der Frage, wie wir unsere Industrie der Zukunft aufbauen können. Die Diskussionen finden für alle sichtbar und völlig transparent statt, also besteht kein Grund, zu den Absichten von Klaus Schwab zu zweifeln.
Ich finde es verblüffend, wie der Ministerpräsident gleich damit einleitet, dass er sagt, das sind Verschwörungstheorien, und dann fortfährt, wie viel Respekt er vor Klaus Schwab und vor allem hat, was er mit dem Weltwirtschaftsforum machte. Und all das, leider ist es am Ende schwer zu hören, nicht bei diesem, sondern bei dem vollständigen Video. Er stellt fest, Herr Schwab wird das hören und schon wissen, was er meint.
Das ist sehr interessant. Offensichtlich wurde er mit seiner Hand in der sprichwörtlichen Keksdose erwischt und zur Rede gestellt. Zuerst lug er zum Buch selbst und dann wurde er erwischt, dass er Klaus Schwab angelogen hatte, wenn seine Antwort stimmte. Dann fiel der Schalter um und er begrüßte mit offenen Armen, wofür Klaus Schwab steht. Da steht die politische Welt. Genau deswegen können wir uns für keine Seite entscheiden. Man kann sich für keine Seite entscheiden. Die Leute müssen erkennen, dass wir uns auf einer Straße biblischer Prophetieerfüllungen vorwärts bewegen. Und sogar jene aus unseren eigenen Reihen, die gerne sagen, nun, du siehst, es ist nur eine Turbulenz, werden eine überwältigende Überraschung erleben.
Und es wird so weit kommen, dass jene in unseren eigenen Reihen, die gerne dauernd Kirche und Staat zusammen haben wollen, anfangen sollten, die Alarmleuchten zu sehen.
Lass uns in der Geschichte zum 3. September 2020 zurückgehen, als wir dieses Video zeigten. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie diese Dinge sich tatsächlich entfalten.
Aber wenn wir einmal die Corona-Impfung haben, wird alles gut werden, wie Sie sagen. Aber das haben sie jetzt auch verändert. Das ist jetzt nicht mehr wahr. Nach einer neuen Ankündigung der Weltgesundheitsorganisation wird auch eine Impfung nicht das Ende der ganzen Geschichte sein. Es wird nie enden. Sie mögen ihre Spritze bekommen, dafür werden sie sorgen, aber sie werden immer noch unter Arrest sein. Die WHO sagt, dass das Ziel nicht sei, einen Impfstoff zu finden, sondern dass eine Neuordnung der Gesellschaft das Ziel ist. Zitat: Wir werden nicht, ja wir können nicht zurück zu dem, wie es war. Das ist ein direktes Zitat vom Leiter der WHO, Dr. Tedros, der übrigens gar kein richtiger Arzt ist. Denn Covid-19 ist in Wirklichkeit keine Gesundheitskrise der Allgemeinheit oder auch nur ein vereinfachter Virus, sondern nach Tedros geht es bei Covid-19 das mag Sie vielleicht überraschen, in Wirklichkeit um eine Klimaerwärmung. Oder wie er es formuliert, Zitat: Die Covid-19-Pandemie hat der Notwendigkeit, auf die Klimakrise mit beschleunigten Maßnahmen zu antworten, einen neuen Impuls gegeben. Ich wette, das haben Sie nicht vorausgesehen, aber Bill Gates, er begrüßt das von ganzem Herzen. Anfang dieses Monats postete er ein Essay auf einer persönlichen Webseite, die Sie wahrscheinlich nicht gesehen haben. Er brachte vor, dass die Lehre aus der Corona-Pandemie ist, dass der Rest von uns sogar noch mehr zum Opfer bringen muss, um die Erde vor der Erwärmung zu retten. Wie man die Verbreitung dieser Krankheit verfolgt. In einer Fußnote dieser Veröffentlichung gab das CDC zu, dass Forscher keinen Beweis haben, wörtlich, dass Masken irgendeinen Schutz gegen den Coronavirus haben. Gar keinen. Beim Verfolgen der Ausbreitung empfahlen die Beamten, dass es ignoriert werden sollte, ob die Menschen Masken trügen oder nicht. Mit anderen Worten, ob man eine Maske trägt oder nicht. Für die Verbreitung des Virus ist das Tragen einer Maske irrelevant. Hä? Es gibt also immer noch keinen Beweis, dass Masken uns vor Covid-19 schützen? Das ist offensichtlich die Schlussfolgerung, zu dem CDC gekommen ist. Das ist kein Tweet von Trump. Das CDC hat das in eine Veröffentlichung für die Gesundheitsbehörden geschrieben. Das klingt doch nach einer Riesenschlagzeile. Warum ist das nicht auf Seite 1 der New York Times? Warum ignoriert die ganze amerikanische Presse, ja die ganze Führungsschicht der USA das? Masken sind Pflicht. Das sind sie überall. Erst vorgestern verkündete Joe Biden, dass sie im Falle seiner Wahl verpflichtet sein werden, eine Maske zu tragen, wenn sie allein draußen sind. Was geht hier vor? Sie wissen, was hier los ist. Die Angstmethode funktioniert. Je mehr Angst sie haben, umso mehr werden sie akzeptieren. Ein Wesenszug der menschlichen Natur. Je mehr sie von ihrer Familie und ihren Freunden abgeschnitten sind, umso mehr Macht haben die, sie zu kontrollieren.
So, bottom line.
Also die Quintessenz, ein Sprungbrett oder nicht?
Ich denke schon.
Ich denke, es ist ein Sprungbrett zum nächsten Kapitel der großen Geschichte. Ob Menschen das jetzt glauben wollen oder nicht, im Kern der ganzen Sache ist das religiöse System. Und wir haben einen Krieg zwischen Gott und seinem Erzfeind und ihren entsprechenden Vertretern. Immerhin wird der Chef der Jesuiten General genannt. Das bedeutet, dass er Teil einer Armee ist.
Wir sagten das 2020. Bist du bereit, das zum gegenwärtigen Zeitpunkt als Verschwörungstheorie neu zu verfolgen?
Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.
Stärker als je zuvor. Wir betonen es nochmals. Es ist ein weiteres Sprungbrett. Und in einigen Fällen war es ein Sprungbrett, in den meisten Fällen wahrscheinlich immer noch ein Sprungbrett. Aber das nächste große Drama wird gerade jetzt geplant. Und zwar mit all diesen Gewerkschaftsvertretern im Vatikan, die gerade ihre Anweisungen und Marschbefehle bekommen. Jetzt ist es an der Zeit, Laudato Si umzusetzen. Wir sagten es, es wird passieren.
Die Führer der Welt waren dort bei COP26. Jetzt ist es Zeit für die Gewerkschaften.
Jetzt ist die Zeit für die Gewerkschaften gekommen, denn sie werden es an der Basis erzwingen. Die Gewerkschaften der Welt werden eines der Mittel sein, durch die eine Zeit der Trübsal hereingebracht wird, wie sie niemals zuvor gewesen war. Und was wird mit der Zeit der Trübsal hereinbringen? Die Einsetzung des Mahlzeichen des Tieres.
Ja.
Wo werden die religiösen Führer der Welt jetzt stehen? Beim Tier und seinem Bild? Oder werden sie auf Gottes Seite stehen? Das ist ihre Wahl. Also Martin, wir bewegen uns vom rein physischen, was schon viele Menschen getäuscht hat, dass es keine moralische Frage ist. Wir bewegen uns jetzt zum spirituellen. Hoffentlich werden einige Leute aufwachen und sehen, dass es ein moralisches, religiöses Thema ist. Nein, noch mehr als das. Es ist eine Frage der Anbetung.
Richtig. Und es hat mit deinem Gewissen zu tun.
Ja, jetzt müssen also auch religiöse Aspekte dazukommen. Die Leute müssen darauf vorbereitet sein, was kommt. Martin, sie müssen das, was physisch auf dieser Welt geschieht, mit einer außerirdischen, irgendwie spirituellen Dimension verknüpfen. Schließlich wird Satan sich als ein Engel des Lichts verkleiden. Wir lasen schon, dass L.S.A. Bailey vorhersagte, dass die Externalisation der Hierarchie, anders gesagt eine Manifestation dämonischer Kräfte, sichtbar werden wird. Das muss man auch hereinbringen. Im Dezember 2021 begann die NASA-Priester anzustellen, um Menschen für den Kontakt mit Aliens vorzubereiten. Es ist interessant, dass sie Priester anstellten. Und natürlich waren das jesuitische Priester. Warum stellten sie keine Leute von anderen Denominationen an? Warum nicht? Nun, offensichtlich, weil sie sich dort einbringen. Reverend Dr. Andrew Davison, ein britischer Priester und Theologe der Cambridge University, hat einen Abschluss in Biochemie. Nächstes Jahr wird er ein Buch zu diesem Thema herausbringen. In seinem Buch wird er Fragen aufwerfen, wie die Entdeckung von Leben, Glaubensvorstellungen religiöser Menschen weltweit beeinflussen wird. Und wieder haben wir es mit einem Jesuiten zu tun. So sind die Verbindungen nun einmal. Wir erfinden sie nicht. Sie funktionieren zufällig auf diese Weise. Und was macht der Protestantismus? Wird er sich ergeben und bei diesem Vorgang kooperieren? Leider lautet die Antwort ja, denn der Protestantismus bildet einen Teil des babylonischen Trios, der falsche Prophet. 2020 sprachen wir über das Jubeljahr für die Erde, in Erwartung von Laudato Si. Lass uns nur kurz einen Blick auf dieses Video werfen.
Du erwähntest es schon vorher. Das alles hat einen religiösen Unterton, einen Beigeschmack. Und das waren die Verbindungen.
Wenn man beide voneinander trennt, entgeht einem der Handlungsverlauf.
So wie wir sagten, da ist diese Moralität und das Gesetz Gottes wird erwähnt. Und das Gesetz Gottes beinhaltet natürlich das vierte Gebot, das heißt, gedenke des Sabbattages und dass der siebente Tag der Sabbat ist. Aber der päpstliche Sabbat ist der Sonntag. Wenn ich mich also für den päpstlichen Sabbat entscheide, akzeptiere ich das päpstliche System über dem System Gottes. Wo führt das also hin? Jubiläum für die Erde, Blick auf die Laudato Si-Woche. Das kommt von den Independent Catholic News vom 20. Mai 2020. Über die Pflege unseres gemeinsamen Hauses. Wir haben das schon so oft durchgemacht, aber es ist interessant, was Sie wollen. Jubiläum für die Erde ist das Motto für die Herbstmonate der Schöpfung. Und ein Schöpfungssonntag im September wird eingeführt werden. Die Lutheran World Federation, also reden wir jetzt von den Protestanten, richtig? Was denken Sie darüber? Saison der Schöpfung 2020, Feierlichkeitsrichtlinien. Das 2020er Motto Jubiläum der Erde, das ist genau die gleiche Sprache. Haben wir die beiden also vereint? Wenn Protestantismus über den Golf hinausgeht, um die Hand Roms zu nehmen, dann wird das Bild des Tieres geformt werden. In deiner Weisheit hast du den Sabbat gewährt. Eine gesegnete Zeit, um in Dankbarkeit für alles zu ruhen, was du uns gegeben hast. Das Problem kommt immer und immer wieder. Aber warum können sie nicht sehen, dass sie den falschen Sabbat halten? Dass sie den päpstlichen Sabbat halten, der auf reiner päpstlicher Macht basiert. Sie ändern das Gesetz und sie behaupten, dass es ein Beweis für die ekklesiastische Macht ist. Und doch nutzen sie die Schrift? Das ist verblüffend. Wir beten zum Dank für Mutter Erde, in der alles Leben verwurzelt ist.
is rooted.
Wusstest du, dass Leben in Jesus Christus verwurzelt ist? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Und das Leben.
Alles Leben ist in unserem Schöpfer verankert. Und durch ihn und von ihm sind alle Dinge geschaffen. Und es gibt nichts, was nicht von ihm geschaffen wurde. Es gibt keinen Grund, dass ich jemals meinen Kopf vor Mutter Erde verbeugen sollte. Das ist Abgötterei. Das ist Pantheismus in höchstem Grade. Es gibt keine Möglichkeit, dass ein Protestant jemals so einen Satz bildet, in egal welchem ihrer Dokumente. Das ist pure päpstliche Sprache. Das ist die gleiche Sprache, wie wir sie in Laudato Si finden.
Ja.
Das ist reiner Pantheismus. Bruder Sonne, gibt es etwas, was wir darüber sagen können?
Jetzt finde ich keine Worte mehr.
Einfach sprachlos. Deren Energie Leben ausstrahlt. Schwester Wasser.
Jetzt fehlen mir noch mehr die Worte.
Die uns nährt und belebt. Und Mitgeschöpfe, mit denen wir leben und für die wir aufgerufen sind, diesen Garten zu bebauen und zu pflegen. Könntest du darauf ein Antwortgebet geben? Könntest du sagen, erleuchte unsere Herzen und bleibe bei deiner Welt? Dass das aus dem Stift der Protestanten kommt, ist einfach unglaublich.
Martin, ich denke nicht, dass wir dem damals Gesagten noch irgendetwas hinzufügen müssen. Es ist immer noch so haarsträubend wie damals. Aber es geht immer weiter.
Ja, es nimmt an Fahrt auf.
Ja, es nimmt noch zu. Denn hier haben wir einen Artikel von Reuters, dass die Vereinigten Arabischen Emirate ebenfalls mit dieser Arbeitswoche von Montag bis Freitag angefangen haben, um einen freien Sonntag zu haben. Die Welt fängt an, mitzumachen.
Die Leute fragten immer, ja, wie kann es sein, mit all den verschiedenen Religionen?
Ja, es ist wie mit dem Chamäleon, das sich langsam fortbewegt. Die Sonntagsruhe wird von der 23 Millionen starken Europäischen Evangelikalen Allianz gefördert. Das ist ein Artikel aus dem Advent-Messenger vom 3. Februar 2022. Das folgende stammt aus ihrem offiziellen Programmablauf. Der Sabbat ist ein originales Geschenk Gottes, das einer anderen Logik folgt. Wenn Sie diese Gebetswoche durchlaufen, werden Sie verschiedene Aspekte davon kennenlernen. Mein Gebet lautet, dass Sie bei Ihrem Gebet wieder diesen Ruhetag, den Sabbat, kennenlernen, den wir Christen in Europa für über 1700 Jahre am Sonntag feiern, eingeführt vom römischen Kaiser Konstantin im Jahr 321 nach Christus. Ich bin davon überzeugt, dass einen guten Ruhetag zu verbringen, Frieden, Shalom in unser Leben bringt, etwas, wonach wir uns alle so sehr sehnen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Das ist für die besondere Gebetswoche, die die Evangelikale Allianz gerade in Europa abhielt. Mit diesem Thema, den Sabbat einzuführen, den falschen Sabbat. Sie schreiben darüber, dass wir Christen ihn in Europa für über 1700 Jahre am Sonntag feiern. Da fragt man sich doch, was sie vorher gefeiert hatten. Während der 300 Jahre, die dabei noch fehlen. War es der Sabbat, den die Kelten, die Waldenser, die Albigenser hielten und auch die Ostkirche hielt?
Ja, und der schon bei der Schöpfung eingeführt worden war.
Ja, dann die veränderte, diese Verordnung von Konstantin, alles. Später ergriff das Papsttum diesen Tag und machte ihn zu seinem eigenen. Martin, gibt es eine Bewegung, den Sonntag einzuführen?
Das ist keine Bewegung mehr, das wird schon umgesetzt.
Die Gebetswoche Anfang Januar dieses Jahres war zur Einführung dieses Tages. Warum befinden sich unsere Leute in einem so schläfrigen Zustand? Können wir nicht sehen, worauf wir zusteuern? Ach, übrigens, was ist denn das Thema für den Rest des Jahres? Sodom und Gomorra einzuführen. Belassen wir es einmal dabei und sagen nichts weiter dazu. Wie es in den Tagen Lots war,
so soll es in den Tagen sein, wenn der Sohn des Menschen geoffenbart wird.
So ist es.
Wir steuern in diesen religiösen Bereich mit riesigen Katastrophen gekoppelt. Mit riesigen Verlusten an Menschenleben. Und die Menschen sagen, dass wir zurück zur Normalität gehen? Eines überrascht mich wirklich, Martin. Die Evangelikale Allianz in Deutschland, die deutsche Abteilung der Europäischen Evangelikalen Allianz, erhielt eine offizielle Antwort von der Kirche der Siebentags-Adventisten. So lautet diese Antwort von Dr. Raphael Schäfer. Als Adventist zähle ich zu einer kleinen christlichen Minderheit, für die Freitagabend und der Samstag heilig sind, weil wir in dieser Zeit Sabbat feiern. Macht die restliche Christenheit nicht das Gleiche am Sonntag? Eine Frage, die Sie nach dem Lesen dieses Artikels vielleicht differenzierter klären können. Dann fährt er fort. Meinem Empfinden nach ist der Sabbat für viele Christinnen und Christen ein unentdeckter Schatz, ein unbekanntes Geschenk Gottes. Das motiviert mich, darzustellen, wie ich als Adventist Sabbat feiere, welche Bedeutung er für mich hat und wie ich diese Zeit immer wieder neu als Segen Gottes empfinde. Die Heiligung des Sabbats am Samstag und die Feierung der Auferstehung unseres Herrn am Sonntag sind für mich kein Widerspruch. Ich denke, dass ich nicht weitergehen möchte. Die christliche Welt feiert also die Auferstehung. Es gibt kein Gebot in der Bibel, die Auferstehung durch das Halten des Sonntags zu feiern. In Wirklichkeit feiert man die Auferstehung durch das Vollziehen der Taufe. Es gibt kein Gebot für das Halten des Sonntags. Hier ist eine hervorragende Gelegenheit, der Welt die dritte Engelsbotschaft zu bringen. Und wir haben sie vergeudet. Diese Einstellung macht mich so traurig. Ganz egal, was die Regierung dieser Welt tun oder ganz egal, was die religiösen Systeme dieser Welt tun, schauen wir nur, dass wir keinen Staub aufwirbeln. Wo sind die Männer und Frauen, die aufstehen und wie die Nadel zum Pol weisen, die in dieser Welt für Wahrheit und Gerechtigkeit einstehen? Wo sind die Menschen in dieser Kirche, die bereit sind zu sagen, hütet euch vor dem Mahlzeichen des Tieres, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und von ihren Plagen empfangt?
Ja.
Das ist die Gelegenheit. Sie wurde vernachlässigt.
Wo sind die Daniels?
Wir brauchen Daniels und wir brauchen seine Freunde. Ich möchte so weit gehen und wiederholen. Ich denke, dass wir unseren Test hatten zur Gesundheit und jetzt bewegen wir uns zum Test in der Anbetungsfrage. Kein Konflikt, kein Widerspruch. Ist nichts davon in der Bibel?
Lies Daniel noch einmal.
Und lies deine Bibel und Offenbarung erneut. Und dann, wenn du ein Siebentags-Adventist bist, dann lies ebenfalls den Geist der Weissagung erneut, um zu sehen, wo wir uns im Strom der Zeit befinden. Hier war ihr Handzettel dazu. Die Gebetswoche vom 9. bis 16. Januar 2022. Das Thema war der Sabbat. Stellen Sie in dieser Zeit Ihren Sabbat heraus, ja oder nein?
Absolut. Es ist so erstaunlich, wie unverhohlen es uns ins Gesicht springt. Das Falsche, das Mahlzeichen des Tieres.
Warum sehen wir nicht, wie Tausende sagen, die Zeit ist kurz?
Weißt du, es steht da auf der ersten Seite eines Heftchens.
Ja.
Da hätte genauso gut das Mahlzeichen des Tieres draufstehen können, weil es der falsche Sabbat ist, der gemäß der Bibel das Mahlzeichen des Tieres ist.
Es ist ja nicht einmal der Sabbat.
Stimmt, meine Worte, das ist verdreht und zeigt, wie hinters Licht geführt die Welt ist.
Ja, und wie kann jemand nur sagen, dass es da keinen Konflikt gibt? Martin, wir hatten ein paar Folgen, in denen wir behaupteten, dass die Zeit kurz ist. Wir verglichen prophetische Zeit mit tatsächlicher Zeit. Und das verursachte einen ziemlichen Wirbel. Leute regten sich sehr über dieses Thema auf. Also machten wir eine weitere Folge, in der wir einiges davon klärten, ohne tatsächlich irgendetwas von dem, was wir sagten, zurückzunehmen. Es geht darum, dass die Zeit kurz ist. Wie kurz? Was sagten wir zu diesem Thema im April 2020? Lass uns zurückschauen.
In April of 2020, let's just go back to that. Now it's very important that we.
Es ist sehr wichtig, denke ich, dass wir den Vers studieren, in dem es heißt, keiner weiß den Tag noch die Stunde.
Let's have a look at that verse.
Sehen wir uns diesen Vers an. Matthäus 24, Vers 36. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater.
Angels of heaven, but my Father. Only.
Now, das ist faszinierend. 1. Thessaloniker 5, Abvers 1. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Paulus sagt hier, dass Gottes Volk nicht überrascht sein sollte, weil sie die Schrift studieren und die Zeit kennen sollten.
Martin,
ich denke, dass wir nichts weiter sagen werden. Wenn jemand wissen möchte, was damals gesagt wurde, soll er sich diese Videos nochmal ansehen. Wo im Strom der Zeit befinden wir uns? Lass es uns nicht an eine Zeit ankoppeln, sondern an Ereignisse. Die allerletzte Sache, die vor dem Kommen des Herrn geschehen wird, ist diese Wegnahme der Autorität Gottes, indem eine falsche Autorität eingesetzt wird. Die Autorität Gottes als Gesetzgeber ist im vierten Gebot eingeschlossen. Gedenke des Sabbattages, denn in sechs Tagen machte ich, der Herr, Himmel und Erde und so weiter. Darin zeigt er den Bereich seiner Rechtsprechung, seinen Titel als Schöpfergott und daher auch oberster Herrscher. Aber ein anderer kommt daher und sagt, nein, ich maße mir diese Macht an und ich gebe euch einen anderen Ruhetag, weil ich die ultimative Autorität in eurem Leben bin. Ich stehe über der Schrift. Das ist die Wahl. Wir warten auf dieses Ereignis. Und jetzt hatte die evangelikale Welt eine Gebetswoche für dessen Einführung. Die Gewerkschaften, die das an der Basis vorantreiben sollen, sitzen, wie wir sahen, jetzt da und diskutieren das mit dem Papsttum, wie man die Laudato Si-Theologie und Ideologie einführen soll. Wir steuern auf die letzten Miserien zu. Diese Notlagen bedürfen einer Erklärung. Der Klimawandel hat sie über uns gebracht. Corona ist das Trittbrett. Dann haben wir die Gesundheitsbotschaft, die mit dem Mahlzeichen des Tieres verknüpft ist. Ihre Gesundheitsbotschaft, ihre gefälschte Gesundheitsbotschaft, die überwältigend oft als gefälschte Gesundheitsbotschaft vorgeführt wurde, im Gegensatz zur wahren Gesundheitsbotschaft, die mit dem wahren Siegel Gottes verbunden ist. Diese beiden werden aufeinanderprallen und das wird bald kommen. Möge Gott uns Weisheit geben. Lass uns beten.
Amen.
Himmlischer Vater, die Geschichte stellt prophetische Ereignisse vor unseren Augen dar. Öffne unsere Augen, auf dass wir sehen mögen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Amen.